Mein heutiger Podcast-Gast ist Frieder Löhrer. Das ist der dritte Podcast, den ich mit Frieder Löhrer zum Thema Judentum und Israel veröffentliche. Es macht Freude, mit ihm in den Austausch zu gehen, denn er hat ein imponierendes Wissen und versteht es spannend sowie kurzweilig zu berichten. Er liebt es in jeder Form, durch die Welt zu wandern, Abenteuer zu sammeln und seine Eindrücke zu teilen, was ihm, so finde ich, sehr bewegend gelingt. In der Podcast-Episode 20 sprachen wir über die gemeinsame Geschichte von Juden, Christen und Muslime, informativ und vielschichtig. Und in der Podcast-Episode 24 sprachen wir über Antisemitismus. Keine leichte Kost. Und heute sprechen wir über seine Pilgerreisen, beziehungsweise seine Pilgerreise von Aachen nach Jerusalem. Eine Pilgerreise über 6200 Kilometern in mehreren Etappen, beginnend in Aachen im Jahr 2020 und endend in Jerusalem im Jahr 2022. In einem Jahr, in dem die drei großen Feste, Ramadan, Ostern und Pessach, zur gleichen Zeit passiert sind, was nur alle 33 Jahre geschieht. Frieder Löhrer durchwanderte auf seinem Weg ins Heilige Land 12 Länder und begegnete unterschiedlichsten Menschen, Gebräuchen und unsagbar viel Gastfreundschaft. Er streut Impulse, weckt Neugierde und baut Wissensbrücken zwischen Religionen und Menschen und erregt das Denken an und weiter erfordert die Übernahme von Verantwortung. In und auf seinem Weg von Aachen nach Jerusalem schlummern nicht nur Wege und Strecken, sondern auch Glauben, Frieden, Begegnung und Menschlichkeit. Auf seiner Homepage steht der mich sehr berührende Satz: Unsere Aufgabe ist, die Welt mit den Sinnen aufnehmen und reflektieren, um toleranter, respektvoller und verständnisvoller miteinander in dieser Welt zu leben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio. Guten Morgen, lieber Frieder.
Guten Morgen, Claudia.
Ich habe mich sehr auf dich gefreut, wieder, dass du wieder im Podcast bist und vor allem auf dein Thema jetzt auch, Pilgern. Wandern. Ich bin ja ein neugieriger Mensch, das weißt du ja. Wobei, stimmt nicht ganz. Ich bin nicht neugierig, ich will nur alles wissen. Zumindest sagt es so meine Patentochter. Wie heute zum Thema Pilgern. Ich würde einfach gleich losmarschieren im wörtlichen Sinne. Ist das für dich in Ordnung?
Das ist für mich völlig in Ordnung.
Frieder, wenn du so auf deine Pilgerzeit zurückblickst, wie fühlt sich's heute an?
Es fühlt sich ein wenig an wie ein Innehalten am Rande dieses Weges, den ich eigentlich immer noch gehe. Rückblick und Ausblick fallen in diesem Moment seltsam zusammen. Wenn ich auf meine erste Fußreise nach Jerusalem zurückblicke, dann spüre ich Dankbarkeit, aber auch Ehrfurcht. Nicht nur wegen der mehr als 6200 Kilometer durch 12 Länder, sondern wegen der vielen Menschen, die mich unterwegs berührt haben. Manchmal frage ich mich selbst, war das wirklich ich, der diesen Weg gegangen ist? Oder war ich nur das Gefäß, durch das etwas Tieferes hindurch musste? Rückblick heißt für mich nicht, Bilanz zu ziehen, sondern eine Spur zu lesen, die weiterführt.
Und was waren so deine innersten Beweggründe? Du bist ja durch 12 Länder spaziert oder gewandert oder gepilgert. Was hat dich angetrieben?
Es war weniger ein Entschluss als ein inneres Drängen, eine Mischung aus Sehnsucht, Suche und vielleicht auch Reifung. Ich wollte etwas, das nicht nur äußerlich eine große Strecke bedeutet, sondern auch innerlich etwas in Bewegung setzt. Nach einem persönlichen Bruch, einem Fall, wie ich ihn nenne, und da stand ich auf und begann zu gehen. Zunächst war ich nach Santiago de Compostela aufgebrochen, wie so viele. Aber auf der 10. Etappe wurde mir plötzlich klar, dieser Weg führt in die untergehende Sonne, nach Westen, ins Dunkel, in den Tod. Ich musste in die entgegengesetzte Richtung gehen, nach Osten, in das aufgehende Licht, ex oriente lux. Dann war da diese Geschichte, Karl der Große, der christliche Kaiser, sein jüdischer Gesandter Isaak, im Übrigen der erste Jude, der namentlich in deutschen Quellen erwähnt wird, und seine diplomatische Reise zum muslimischen Kalifen von Bagdad, Harun al-Rashid. Ein Christ hat mit einem Muslim über einen Juden kommuniziert. Symbolisch hat Karl damals das Königreich Jerusalem von dem Kalifen geschenkt bekommen. Und Isaak brachte einen weißen Elefanten zurück mit nach Aachen in ein damalig 400 Seelen großes Kaff. Das alles ließ mich nicht mehr los und ich spürte, dass dieser Weg mehr ist als Gehen. Es ist ein Erinnern, ein Verstehen mit den Füßen. Ich wollte wieder Anschluss finden an den Glauben, an die Welt und an mich selbst. Und unterwegs habe ich gemerkt, es geht nicht nur um den Ort, an dem man ankommt, es geht um den Raum, den der Weg in einem öffnet.
Ich finde es wunderbar, die Bilder, die du gerade bei mir kreierst. Also der Raum, der entsteht durchs Wandern, also der das Innere öffnet und auch dieses Wandern zum Licht, was du erwähnt hast. Und was ich ganz schön fand, diesen Satz, verstehen mit den Füßen. Das hat auch eine ganz besondere Resonanz. Ich habe das Buch mal von Hartmut Rosa Resonanz gelesen, wo er auch sagt, wir sollten mehr barfuß laufen, weil dieses Barfußlaufen uns ganz anders in die Resonanz mit uns selbst und mit der Natur bringt. Das ist mir gerade eingefallen, so als kleiner Einschub jetzt noch zu deinem Pilgern. Frieda, du liest man es aus deinem Buch raus, du hast ja zwei Bücher über deine Pilgerreise auch geschrieben und da liest man raus, dass du die Idee des Wort des Tages hattest. Das war ja ein gewisses Ritual für dich auf deinem Weg. Magst du dazu was sagen und hast du vielleicht noch weitere Rituale gehabt?
Also ich möchte mich gerne auf dieses Ritual konzentrieren, weil es wirklich prägend war. Es war nicht geplant, sondern das hat sich ergeben, wie ein Zufall, dem ich dann Bedeutung gab. Gleich auf der allerersten Etappe fiel mir etwas auf. Ich sah auf den ersten paar hundert Metern immer wieder dasselbe. Für mich ein Wort, ein Bild, ein Gedanke. Und da spürte ich, das ist mir zugefallen. Ich begann, dieses Wort des Tages bewusst mitzunehmen, über den ganzen Tag hinweg. Ich dachte darüber nach, beobachtete, wie es in mir arbeitete. Am Abend schrieb ich meine Gedanken dazu auf, ganz intuitiv, und im zweiten Schritt begann ich, dieses Wort in den Heiligen Schriften zu suchen, im Ersten Testament, also der Tora, im Zweiten Testament der Christen und im Koran. Es war, als ob ich mich durch diese drei Quellen mit dem Tag rückverbinde und mit dem, was ich erlebt hatte. So ist im Laufe des Weges mein Buch Reise nach Jerusalem entstanden. Aus diesen täglichen Worten, aus meinen inneren Notizen, meinen Begegnungen, meinem Staunen. Und dieser Titel ist doch auch zugleich der Name eines Kinderspiels. Dabei wird nach jeder Runde ein Stuhl aus dem Spiel genommen, bis zum Schluss noch ein Kind übrig bleibt. Und in meiner Reise nach Jerusalem stehen bildhaft alle 183 Stühle im Kreis. Und jeden Tag setze ich ein Wort des Tages auf einen freien Stuhl, bis in Hebron der Kreis vollendet ist. Da wird etwas heil im Sinne von Shalom. Dieses Ritual wurde zu einem geistigen Kompass. Es war wie eine leise Stimme, die mir half, nicht nur durch Länder zu gehen, sondern durch Schichten der Bedeutung.
Also Schritt für Schritt mit Wort und Wort zu Bedeutung und zum Verstehen, so habe ich dich jetzt gerade verstanden.
Genau so.
Was war denn so dein erster Schritt oder wie war dein erster Schritt, den du in Aachen gestartet hast? War das ein besonderes Gefühl oder ist es was total untergegangen ist?
Der erste Schritt war seltsam unspektakulär. Kein Trommelwirbel, kein Pilgerchor und doch war er vielleicht der bedeutendste. Ich bin nicht einfach losgelaufen, ich bin zuerst zum Anfang gegangen. Mein Startpunkt war mein Geburtshaus in Aachen. Von dort aus habe ich meine Stadt noch einmal durchquert. Die Station meiner Kindheit, meiner Jugend, meiner frühen Erwachsenenzeit. Ich bin an Erinnerungen vorbeigegangen, wie an alten Wegmarken. Der jüdische Friedhof, unweit meines Geburtshauses, die Schule, die Kirche, in der meine erste Komposition aufgeführt wurde, der Dom, meine Universität, die Moschee, die wiedererrichtete Synagoge, die Stille, die Klänge. Es war wie ein stilles Verabschieden und zugleich ein Verankern. Erst dann begann die eigentliche Reise und mit ihr die Unsicherheit. Mein Rucksack war zu schwer, meine Gedanken zu laut. Aber irgendwann kam der Rhythmus, der Takt, das Vertrauen in den nächsten Schritt. Der erste Schritt war also nicht nur eine Bewegung, er war ein Rückblick und ein Aufbruch zugleich, eine innere Schwelle vom Erinnern zum Vertrauen.
Du sagtest jetzt auch, dass dein Rucksack zu schwer war. Hast du ihn ein bisschen leichter gemacht?
Es wurde mit und mit leichter, obwohl ich schon viel gewandert war, aber es war nochmal ein neues Nachjustieren. Mhm. Also da macht auch sich wirklich nicht jedes Kilo und nicht nur jeder 100 Gramm Stein oder Inhalt bemerkbar, es macht sich jedes bisschen bemerkbar.
Mhm. Ich würde gerne nochmal tiefer in deinen Weg einsteigen und zwar, wie viele Etappen du gelaufen bist von Aachen nach Jerusalem, weil das ist ja eine Zeitspanne von 2020 bist du gestartet und 2022 bist du angekommen und wie viele Länder du durchwandert hast.
Es waren 181 Etappen bis Jerusalem und zwei weitere führten mich noch über Bethlehem nach Hebron. Ich bin durch 12 Länder gegangen, Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien, ein kurzer Schlenker nach Kroatien, dann weiter durch den Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland, die Türkei, Jordanien, das Westjordanland und schließlich Israel. Einzig Syrien habe ich auf dieser Strecke wegen der damaligen kritischen Situation ausgelassen. Mhm. Diese Liste klingt nüchtern, wie ein Reisetagebuch mit Stempeln. Aber jeder dieser Staaten hatte seinen eigenen Ton, seinen eigenen Takt. Manche Wege waren wild und leer, andere voll mit Stimmen, Gerüchen, Geschichten. Es war nicht nur ein Weg über Grenzen, es war ein Weg durch Grenzen hindurch, auch innere. Und manchmal war es eine Tagesetappe von nur 15 Kilometer, manchmal über 40. Manchmal ging ich leicht, manchmal schwer. Aber was sich immer wiederholte, war das Staunen, wie sehr sich die Welt verändert und wie ähnlich wir uns doch sind.
Wir Menschen, ne?
Ja.
40 Kilometer am Tag. Wow, Frieda, ich wäre ja sowas von platt. Naja gut, du warst, glaube ich, auch ein bisschen vorbereitet. Du wirst nicht ganz, und du bist auch ein stabiler Wanderer. Ich glaube, du bist bestimmt den Il Camino, also diesen Weg, bist du auch schon mal gelaufen? Bist du?
Den bin ich auch schon gelaufen und es hat schon Abschnitte gegeben. Da bin ich 10 Tage in Folge jeden Tag die Marathonstrecke gegangen. Also in 10 Tagen 420 Kilometer zurückgelegt.
Wow.
Und ohne einen freien Tag, ohne einen Schabbat.
Mhm. Zu deinen Etappen zurück. Gab es da eine Etappe, Frieda, wo du heute in der Retroperspektive sagst, die hat dich besonders tief berührt?
Ja, es war das Erleben des Zarten trotzdem. Es war meine 183. Etappe, die letzte, der Weg von Bethlehem nach Hebron. In Bethlehem traf ich meinen alten Freund Samir Baboon, ein christlicher Palästinenser, mit dem ich mich für den Abend in Hebron verabredet hatte. Samir übrigens ist ein ganz besonderer Mensch. Er ist einer von 46 Palästinensern, der ein 24-7-Visum hat. Er kann also zu jeder Zeit die Grenze übertreten. Er war offizieller Dolmetscher der palästinensischen Mission. Er ist ein beseelter Mensch. Er spricht viele Sprachen und er bedeutet mir viel. Ich lief dann los durch ein jüdisches Siedlungsgebiet, gepflegt, grün, ordentlich und bekam den Hinweis, nicht so weit rechts am Zaun entlang zu gehen. Dort komme es wohl öfter zu Übergriffen. Ich passierte eine Sicherheitsschleuse, trat wieder ein ins Westjordanland und bog dann versehentlich in die falsche Richtung ab. Die Sicherheitsbeamten hinter mir stehend forderten mich auf, die Umleitung zu nehmen, wegen hoher Sicherheitslage. Dann erfolgte eine Kontrolle und zwei Maschinengewehre waren auf mich gerichtet. Israelische Soldaten, Ausweiskontrolle. Ich durfte weiter, aber durfte den Bus nicht benutzen, den die palästinensische Bevölkerung nimmt. In Hebron konnte ich nicht zur Machpela, der Grabstätte Abrahams, den Muslime Ibrahim hin. Und an diesem Tag war sie nur Muslime zugänglich. Stattdessen traf ich Samir wieder und wir gingen gemeinsam durch den Suk, den alten Markt. Er führte mich zu muslimischen Händlern, die im Ramadan keine Kunden hatten, weil die Straßen leer waren. Und trotz aller dieser Spannungen, trotz Absperrung, Misstrauen, Geschichte, ich wurde auch hier mit Gastfreundschaft empfangen. Nicht immer frei von Kalkül. Vielleicht spielte auch das Geschäft eine Rolle. Aber selbst wenn, es war eine Geste. Und das bleibt, dieses Trotzdem, dieses Bleiben Mensch inmitten der Spannung. Diese letzte Etappe hat mir noch einmal alles gezeigt. Christ, Jude, Muslim, Grenze, Kontrolle, Nähe, Begegnung. Kein Friede, noch nicht, aber Begegnung. als zartes trotzdem.
Mhm. Mit Gastfreundschaft und zugewandten Gesten und jetzt auch, ja, die Begegnungen, die du angesprochen hast. Wie haben denn diese vielfältigen Kulturen und auch die Religionen dieser 12 Länder, die du durchwandert hast, wie hast denn du die so, also erlebt? War die Hilfsbereitschaft besonders spürbar in irgendeinem Land oder war es vielleicht in einem der Länder etwas skeptischer? Wie hat es auf dich gewirkt?
Also die Worttriade lautet Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe. Ich habe viele Kulturen und Religionen erlebt, aber mehr noch, ich habe viele Menschen erlebt, die einfach Menschen waren. In manchen Ländern war die Hilfsbereitschaft sofort da, offen, direkt, selbstverständlich. Besonders in Griechenland, im Kosovo, in Jordanien und ganz besonders in der Türkei. Die 2000 Kilometer durch die Türkei waren von einer wunderbaren Gastfreundschaft geprägt. Ich wurde unzählige Male zu Chai, zu Tee eingeladen. Ganz selbstverständlich, ohne große Worte. Überhaupt fiel mir auf, die Hilfsbereitschaft im muslimischen Umfeld war oft spontaner, unmittelbarer, greifbarer als in manchen christlich geprägten Regionen. Und das, obwohl dort gerne von Nächstenliebe gesprochen wird. In anderen Ländern war das Miteinander eher zurückhaltend, prüfender. Gerade im westlichen Europa, in städtischen Räumen von Österreich oder Ungarn. Aber auch dort, wenn man sich öffnet, öffnet sich oft auch das Gegenüber. Was mich besonders berührt hat, wie unterschiedlich Gastfreundschaft aussieht. Mal mit Tee, mal mit Brot, mal einfach nur mit einem Lächeln oder einem »Komm, ruh dich aus«. Die religiöse Vielfalt war nicht immer sichtbar, aber spürbar. Ein orthodoxer Christ in Nordmazedonien, ein muslimischer Hirte in Anatolien, eine jüdische Stimme in Jerusalem. Sie alle waren wie Pinselstriche auf einer größeren Leinwand. Es gab Situationen, in denen ich misstrauisch beobachtet wurde, etwa beim Grenzübertritt oder an Kontrollpunkte. Aber ich habe gelernt, Misstrauen ist auf Schutz, nicht Feindseligkeit. Und wenn man diesen Schutz achtet, entsteht manchmal trotzdem Vertrauen oder wenigstens Respekt.
Mhm. Misstrauen ist Schutz, ja, die Erfahrung kann ich bestätigen. Und was ich auch bestätigen kann, was du gesagt hast, dass die Türkei irrsinnig, also die Menschen der Türkei irrsinnig gastfreundlich sind. Ja. Und ich durfte dieses Jahr mit meinem Mann das erste Mal beim Fastenbrechen dabei sein, weil einer meiner Studierenden mich eingeladen hat dazu. Es war für mich ein grandioses Erlebnis, mit Muslimen in den Austausch zu gehen, auch über Ramadan und ihre Art, die Feste auch zu feiern. Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt Agnostikerin, aber ich glaube, dass wir Christen, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir das ein bisschen verlernt haben, dieses gemeinsam zu feiern, gemeinsam auch etwas Zeit zu genießen, gemeinsam zu essen, auch zu singen. Also es ist schon eine ganz besondere Kultur. Also auf jeden Fall diese, wenn ich die Religion jetzt mal als Kultur bezeichne, das ist, finde ich schon, das Muslimische ist, finde ich, was ganz Besonderes in der Hinsicht. Was gab es denn auf deinem Weg, was vielleicht schwer war für dich, wo du sagen würdest, oh, für zukünftige Wege muss ich da was anders machen? Gibt es sowas auf deinem Weg?
Schwer war nicht nur die Strecke oder das Wetter, schwer war vor allem das Nichtwissen, was kommt. Anders als auf Jakobswegen oder etablierten Pilgerrouten gab es kein Wegenetz, keine Beschilderung, kein Herbergsnetz, keine Struktur, auf die man sich verlassen kann. Ich übernachtete mal im Hotel, mal bei Privatpersonen, mal unter freiem Himmel, mal in einem improvisierten Gästezimmer der örtlichen Moschee. Es war ein Mix, eine tägliche Improvisation. Und genau das war auch das Geschenk. Du lernst dich auf den Weg einzulassen, nicht nur äußerlich, sondern innerlich, jeden Tag neu, ohne Sicherheiten, ohne Garantie. Und dabei entsteht etwas, das ich vorher nicht kannte, ein tiefes Vertrauen. Vertrauen, dass der Weg trägt, auch wenn du ihn nicht siehst. Vertrauen, dass Hilfe kommt, auch wenn du nicht darum bittest. Was ich auf zukünftigen Wegen anders machen würde, vielleicht weniger planen, mich auf den Weg, die Begegnungen situativ einlassen, noch offener gehen, noch mehr zuhören. Denn der Weg ist nicht die Strecke, der Weg ist die Haltung, mit der du gehst.
Mhm. Ich finde es auch schön zu sagen, Vertrauen, dass der Weg dich trägt. Ja. Das ist was, ich finde, das ist auch was Mutmachendes. Ich finde, das stärkt einen auch innerlich, weil man einfach denkt, egal was jetzt passiert, der Weg trägt mich. Ein schönes Bild, danke dafür. Wieder, vielleicht bleiben wir beim Mut und beim Inneren. Gab es so Augenblicke, an denen du dachtest, wow, jetzt zählt nur noch der nächste Schritt? Also Momente, wo du dich vielleicht dann doch ein bisschen verloren gefühlt hast?
Ja, Es gab so einen Moment, sehr deutlich. Etappe 22 von Fronten nach Reutte durch die westlichen Alpen, Allgäu und Tirol. An diesem Tag waren es über 1770 Höhenmeter Aufstieg, 1800 Meter Abstieg, mehr als 30 Kilometer Strecke. Der höchste Punkt lag auf 1890 Metern. Und mein Wort des Tages war Grenzen. Ich habe an diesem Tag meine Grenze erlebt. Beim letzten Aufstieg in der Nähe der Gärenspitze war niemand mehr in der Nähe. Es wurde Abend, mein Gepäck war schwer, das Wasser war leer, ich war allein und erschöpft. Und dann Demsen. Ein kurzer Blick in eine andere Welt. Eine Stunde später, zwei Weißbier an der Enzianhütte. Nochmal anderthalb Stunden Abstieg. Und dann, fast surreal, in der Unterkunft stand im Eingangsbereich ein Orgelspieltisch. Dieser Tag war alles auf einmal. Anstrengend, still, fremd, nah, wild, leer, voll. Und am Ende zufrieden, weil ich wusste, ich bin da durchgegangen. Schritt für Schritt. Und keiner davon war vergeblich.
Das klingt gut, dieses Grenzen ergehen und damit auch erleben und dieses Erschöpftsein auch ganz anders aufzunehmen. Und was ich schön finde, du als Musiker, du hast ja auch Musik, also Komposition hast du ja auch mit studiert, dass die Orgel dann da im Flur stand.
Ja.
Ich finde, das hat dich bestimmt auch innerlich zumindest zum Schmunzeln gebracht, dass du so siehst.
So alles, war das.
Ja, alles ist dann doch wieder, führt wieder auf manches wieder so zurück. Frieda, hat dieser Weg dich verändert oder hast du was Besonderes über dich gelernt auf deinem Weg nach Jerusalem?
Du kannst vertrauen. Ich habe gelernt, dass ich mehr aushalte, als ich dachte. Aber auch, dass ich weniger kontrollieren muss, als ich früher glaubte. Früher wollte ich vieles steuern, planen, im Griff haben. Auf dem Weg musste ich das ablegen. Du kannst nicht alles vorhersehen. Du kannst nicht jedes Problem lösen, bevor es auftaucht. Aber du kannst vertrauen. Und genau das habe ich gelernt. Vertrauen in Menschen, Vertrauen in den Moment und auch Vertrauen in mich selbst. Ich bin ruhiger geworden, aufmerksamer. Ich höre anders, ich sehe anders. Und ich habe angefangen, stehen zu bleiben, statt wegzulaufen. Buchstäblich. Es gab mehrere Situationen mit angriffslustigen Hunden, besonders in ländlichen Gegenden. Früher hätte ich panisch reagiert. Jetzt blieb ich stehen, ich blieb bei mir. Und oft wich die Bedrohung dann einfach. Ich habe gemerkt, wenn du gehst, verändert dich nicht nur dein Körper, dein Blick verändert sich. Und ich glaube, ich habe mich selbst wiedergefunden, nicht als jemand Neues, sondern als der, der ich unter all den Schichten immer war. Vielleicht ist das die größte Veränderung. Ich habe mir selbst wieder zugehört.
Du sagtest selber, du warst früher ein organisierender Mensch, ein planender Mensch. Gut, du warst als Manager lange Zeit tätig, da denke ich, darf man und muss man das auch tun. Ja. Und du hast durch das Wandern eben auch wieder Vertrauen in den Moment gewonnen. Ist dennoch irgendwas da in dir, was auf diesem Weg vielleicht zerbrochen ist? Jetzt vielleicht Glauben oder Kultur oder auch dein Selbstbild. Du sprichst da davon, dass du dich selbst gefunden hast. Ist dann irgendwas zerbrochen im Gegenzug dazu?
Wunderbare Frage. Zerbrochen ist bei mir ein altes Bild, das ich lange mit mir getragen habe. Ganz unbewusst. Es geht um die Ilias, um das uralte Narrativ von Ost und West. Als wir in der Schule vor über 50 Jahren Homers Epos lasen, war es für uns selbstverständlich, dass die Griechen im Recht sind. Sie holen Helena zurück, die von Paris geraubt wurde. Der Westen als Ordnung, der Osten als Störung. Aber auf meinem Weg, und besonders in Troja selbst, hat sich dieses Bild verschoben. In vielen östlichen Erzählungen ist es nicht so, dass Helena geraubt wurde, sondern sie ist freiwillig mit Paris gegangen. Einvernehmlicher Sex. Und plötzlich ändert sich alles. Wer ist hier Täter? Wer Opfer? Wer handelt? Und wer wird instrumentalisiert? Mir wurde klar, schon in den alten Texten liegen Voreingenommenheiten, die wir über Generationen weitertragen. Und ich habe gemerkt, wie tief auch ich geprägt war. Durch Sprache, durch westliche Bildung, durch Sympathielenkung. In Troja ist dieses alte Bild in mir zerbrochen. Ich empfand das nicht als Verlust, sondern als Heilung. Heilung heißt für mich, nicht länger die alten Geschichten zu wiederholen, ohne sie zu hinterfragen, sondern neue Verbindungen zu suchen. Zwischen Ost und West, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen mir und dem anderen.
Ich finde es interessant, diese Prägungen und Konditionierungen, die du auch angesprochen hast. Wir Menschen neigen ja schon ein bisschen dazu, dass wir in Schubladen denken. Und diese Schubladen dann knarzend und knirschend wieder aufzuziehen, sie vielleicht auch zu ölen oder vielleicht dann auch ganz offen zu lassen, um eben offen zu sein für ein anderes Weltbild. Ich denke, das ist das, was ich gerade bei dir rausgehört habe, dass sich das verändert hat, dass ein altes Weltbild zerbrochen ist und dass das Neue, dieses Öffnende, dieses vielleicht, ich will nicht sagen immer unbedingt Tolerantere, aber auf jeden Fall das Neugierigere, dieses Zugewandtere, dieses Hinterfragendere, das ist entstanden. So habe ich dich verstanden. Ist das korrekt?
So ist das. Ja, sehr gut.
Gab es auf deinem Weg auch Momente, du hast jetzt vorher Hunde angesprochen, das wäre für mich der Mega-GAU. Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte vor Hunden, aber wenn die hinter einem herrennen und dann die Zähne fletschen oder sowas, da würde mir das Herz schon in die Hose rutschen. So kenne ich mich zumindest. Gab es sonst vielleicht irgendwelche Ängste auf deinem Weg oder vielleicht sogar Gefahren, die du gespürt hast? Du hast ja vorher auch erzählt, dass du, als du nach Jerusalem kamst, dass zwei Maschinengewehre auf dich gerichtet waren. Gab es sonst noch irgendwelche Ängste auf deinem Weg und Gefahren?
Ja, du fragst ja sehr tief und wohlwollend nach. Es gab diese Momente der Angst. Also besonders zu Beginn, da waren es eben oft diese Hunde, die mich verunsicherten. Aggressives Bellen, angreifendes Verhalten, das Gefühl, wehrlos zu sein. Und vor allem diese Tiere hatten eine Dimension, die war unvergleichbar. Ich habe einmal vor einer Dogge gestanden, die war mit dem Kopf auf der Höhe meines Kopfes. Aber ich habe gelernt, mich nicht zu ducken, nicht wegzurennen, sondern stehen zu bleiben, präsent zu sein, mich den Hunden zu stellen, ihnen zu zeigen, ich bin stärker. Und dann gab es Situationen, die ganz anders waren. Eine Bahnbrücke, über die ich laufen musste. Zwischen den Holzbohlen war nichts, nur gähnende Tiefe. Und unter mir eine Schlucht. Kein Geländer, kein Netz, nur der Wind. Ich erinnere mich auch an einen Moment, in dem ich eine Mauer überstieg, ohne zu wissen, was dahinter war. Vielleicht war es nichts, vielleicht war es alles. Angst war also Teil des Weges, nicht ständig, aber punktuell. Als Wachheit. Und vielleicht ist das Entscheidende, nicht ohne Angst zu gehen, sondern mit ihr weiterzugehen. Nicht die Angst zu besiegen, sondern sie anzuerkennen und nicht stehen zu bleiben.
Also Angst auch nicht als per se schlecht zu verstehen, sondern auch anzunehmen und mit ihr praktisch, ja, auch Hand in Hand zu gehen durch deinen Weg, so würde ich es verstehen, ja.
Die Formulierung ist schön, Hand in Hand.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Begegnungen und auch auf die Gastfreundschaft zurückkommen, lieber Frieda. Und zwar, du hast es selber vorher angesprochen, dass du unterschiedliche Gastfreundschaften hattest, unterschiedliche Dinge wurden dir angeboten. Wie war das bei diesen Begegnungen auf deinem Weg? Welche Begegnungen haben dich am allerstärksten berührt?
Und zwar also oft wie ein Beschenktwerden. Es gab viele Begegnungen und ich denke oft an sie zurück. Nicht als Reisende, sondern als Mitmenschen. Ich erinnere mich an eine Einladung in ein einfaches Haus. Ich saß mit den Gastgebern auf dem Boden, der Gaskocher mitten auf dem Teppich wurde angezündet. Wir aßen zusammen, es war Ramadan. Und obwohl ich fremd war, war ich eingeladen, als gehörte ich dazu. Oder Cem, ein Mann, der mir unterwegs begegnete, lächelte ein kurzes Gespräch. Dann streckte er mir plötzlich 100 türkische Lira entgegen. Mit der Geste, als würde er in den Himmel greifen und sagte, das ist nicht von mir, das ist von Allah. Ich war sprachlos und beschenkt. Aber die vielleicht tiefste Begegnung war mit einer sehr alten Frau. Sie kam auf mich zu, zögerlich, sich den leichten Hang hochquälend, langsam. Sie stand vor mir, der ich auf der Bank saß. Ich bot ihr an, auch Platz zu nehmen. Ich verstand erst nicht, was sie wollte, bis ich begriff, sie war durstig. Ich gab ihr meine Trinkflasche, ohne viele Worte, und es war, als würde für einen Moment alles stillstehen. Nur diese Geste, diese Bitte, dieses Geben. Meine Trinkflasche ließ ich bei ihr und mit ihr. Ich würde schon eine neue finden. Vielleicht war das der persönlichste Moment meiner ganzen Reise. Und ich habe gemerkt, Begegnung heißt nicht immer reden. Manchmal ist es einfach die stille Antwort auf ein stilles Bedürfnis.
Begegnung heißt nicht immer reden. Das ist auch wieder so ein Satz, wo ich denke, ja, dieses gemeinsam schweigen können, das ist so kraftvoll. Und ich finde, es ist auch ein schönes Zeichen. Ich merke das bei Freundschaften, wenn man gemeinsam schweigen kann, ohne dass man sich doof fühlt, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt, ja, weil man einfach weiß, der andere versteht mich jetzt auch im Schweigen. Das ist das, was mich besonders berührt.
Man sagt auch in der Musik, an der Komposition sind die Pausen das Wichtigste.
Ja. Ja, das habe ich auch schon gehört. Da gibt es auch einen schönen Podcast von mir dazu, aber von Töne und Temperamente, wo ich auch über die Stille in der Musik gesprochen habe. Frieda, du bist unterwegs zwischen Ost und West, zwischen West und Ost, so würde ich sagen. Du läufst ja hin und auch wieder zurück, oder? Bist du auch zurückgelaufen? Das ist eigentlich ganz spontan. Oder bist du mit dem Flugzeug dann gefahren? Oder
ich bin dann zurück mit Flugzeug und man hat mir gesagt, der Verbrauch meiner Schuhe, in Kosten ausgedrückt, war teurer als die Flugreise.
Ach was?
Ja.
Warum? Was heißt das? Wie viele Schuhe hast du denn gebraucht?
3 Paar Schuhe.
Okay.
Und die sind auch mehrfach besohlt worden. Also das ist teurer als eine Flugstrecke.
Aha, interessant.
Ne? Also man hat ökologisch vielleicht was Sinnvolles, aber doch nicht ökonomisch im Sinne von Gegenwert.
Naja, aber es ist ja diese innere Wandlung, die du auch durchwandert hast,
genau,
und die Erfahrungen. Das ist es.
Unbezahlbar.
Wenn wir auf diese Gemeinsamkeiten und auf die Unterschiede zwischen Ost und West jetzt mal blicken, Frieda, was hat dich da besonders geprägt oder auch berührt? Also gerade dieses Miteinander von Juden, Christen, Muslimen, wie hast du das erlebt? Gab es da Begegnungen, die für dich besonders symbolträchtig waren?
Ich habe den Unterschied zwischen Ost und West nicht aus einem Buch gelernt, sondern ich habe ihn unter meinen Füßen gespürt. Und da sind die Unterschiede geprägt aus konzeptionellen Unterschieden. Der Westen ist stark im Sehen. Er will verstehen, indem er beobachtet, einteilt, analysiert. Er zerlegt die Welt in Teile. Das ist griechisches Denken. Das Wort Sehen, griechisch Ideen, steckt in Idee drin, in Ideologie. Unsere Sprache ist voll von Sehen. Ich habe es kommen sehen. Ich bin zur Einsicht gelangt. Vorausschauend kam ich zu der Überlegung. Und wir sind von den Griechen geprägt über die Vorstellung der Teile, des Atoms, des Aufteils. Der Osten hingegen ist mehr im Hören. Er vertraut dem Klang, dem Unausgesprochenen, er denkt vom Ganzen her. Das wichtige jüdische Gebet, höre Israel, Schma Israel, sagt, du musst hören, du kannst mich nicht sehen, deinen Gott. Und es ist das Wort Shalom, was ganz heil ist. Der Westen sieht aus der griechischen Sicht, dass Helena mit Paris geht, der Osten hört die Liebe zwischen den beiden. Diese Bruchlinie war den ganzen Weg überspürbar. Nicht nur in Sprache, Architektur oder Religion, sondern in der Haltung, mit der Menschen leben. Im Westen wollte man oft wissen, was ich tue. Im Osten fragte man, wohin du gehst und warum. Ich habe beides geschätzt, das Fragen und das Schweigen. Aber ich habe gemerkt, der Riss zwischen Ost und West ist nicht überwunden. Er ist nur oft übertüncht. Und doch überall gab es Menschen, die über diese Grenze hinweg etwas geteilt haben. Ein Stück Brot, ein Lächeln, eine Frage, eine Geschichte oder gar ihre persönliche Familiengeschichte, ihre Partnerschaft. Wie zum Beispiel zurückgekehrte Gastarbeiter in der Türkei, die auf der einen Seite stolz darüber waren, dass sie die Gastsprache gelernt hatten und nun mit ihren Enkelkindern in der Gastsprache reden konnten, versus der Zurückkehrenden, die die Sprache nicht erlernt haben und nun in der Traurigkeit der fehlenden Sprache mit den Enkeln diesem sich Versagen ausgeliefert erleben. Verpasste Chance. Vielleicht liegt darin die tiefste Gemeinsamkeit. Der Mensch bleibt Mensch, trotz Geschichte, trotz Geografie.
Diese Sprachlosigkeit, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, da fällt mir Wittgenstein ein, der ja auch sagte, die Grenze deiner Sprache ist die Grenze deiner Welt, so frei übersetzt jetzt mal. Das fällt mir oder ist mir eingefallen, also von Hören und Sehen und auch dieser unterschiedlichen Art Fragen zu stellen. Das ist ja auch unterschiedlich, Sprache zu denken, zu hören, wahrzunehmen, auf andere auch anders und unterschiedlich zuzugehen. Das bringt mich jetzt auf die Menschen, Frieda. Wie würdest du die Menschen beschreiben, denen du im muslimischen, im christlichen, im jüdischen Kontext begegnet bist?
Ich möchte es in zwei Gruppen fassen, übergreifend und spezifisch. Zum ersten Offenheit des Herzens. Ich bin auf dem Weg Menschen begegnet, die sich selbst als Muslime, Christen oder Juden verstanden. Und ich habe gespürt, es gibt keine Religion des Charakters. Es gab Warmherzigkeit und Würde in allen drei Traditionen. Im muslimischen Kontext fiel mir oft die selbstverständliche Gastfreundschaft auf. Da wurde nicht gefragt, was ich glaube, sondern ob ich müde bin oder durstig. Im christlichen Umfeld habe ich öfter Zögern erlebt, nicht aus Ablehnung, sondern aus Unsicherheit. Wie viel Nähe ist angebracht, aber auch tiefe Gespräche, wenn das Eis gebrochen war. Und die wenigen jüdischen Begegnungen, die ich hatte, waren oft leise, tastend, aber von großer Tiefe. Manchmal nur ein Satz, ein Blick, aber mit Gewicht. Nur wenn ich den Ruhebildschirm meines Smartphones zeigte, löste es ein unmittelbares Lächeln aus. Das Schma Israel in hebräischen Schriftzeichen war lesbar. Ich habe gelernt, dass die Religionszugehörigkeit etwas über Prägung aussagt, aber nicht automatisch über die Offenheit des Herzens. Wer betet, wer liebt, wer zuhört, das zeigt sich nicht an Etiketten. Und oft war es nicht die Zugehörigkeit, sondern die Verwundung, die Menschen verbunden hat. Zum Zweiten, Begegnungen, die bleiben. Und ich denke an konkrete Menschen, die mir dieses Offene, dieses Menschliche gezeigt haben. An Samir Babun, meinen alten Freund aus Bethlehem, ein christlicher Palästinenser, der mir in Hebron Orientierung gab, nicht nur geografisch, sondern auch menschlich. Und mich in seinen Garten und in sein Haus eingeladen hat, auch zum Übernachten. An Francesco Patton, den Kustos der Franziskaner in Jerusalem, der mir den Orden des Papstes verlieh, nicht für eine Leistung, sondern für einen Weg. An Cem Demir, der mich in sein kleines Geschäft hineinholte zum Aufwärmen mit Tee und mir dort mit leuchtenden Augen 100 Lira schenkte. Nicht als Spende, sondern als Segen, das ist von Allah. An die alte Frau, die nicht sagte, aber auf mich zukam, durstig erschöpft. Ich verstand sie erst spät und schenkte ihr meine Flasche. An die muslimische Familie Al-Khaman in Jordanien, die mich beim Fastenbrechen aufnahm, mir eine Matte, ein Dach, ein Gefühl gab, du bist willkommen. Oder an die Beduinenfamilie, die mich kurz vor dem Eintritt in die Wüste in Mestepe Jericho Camp einlud, zum Ramadan zur Nacht. Und nicht zuletzt an Ronen Jägermann, meinen alten jüdischen Freund, klug, zart, weitblickend. Seine Stimme begleitet mich oft im Denken. Diese Menschen tragen ein Gesicht, ein Glauben, eine Geschichte, aber vor allem eine Geste. Und diese Geste bleibt.
Ich danke dir sehr für diese Geschichte jetzt der Begegnung mit den Menschen, mit den Namen, die du jetzt so vorgestellt hast, ganz kurz. Ich habe da so wirklich die Gesichter dieser Menschen innerlich so ein bisschen sehen können. Ich bin ja auch Synästhetikerin, deswegen habe ich da beim Klang ganz besondere Vorstellungsvermögen in meinem Kopf. Und dieses, was du auch gesagt hast, diese Offenheit des Herzens, das ist etwas, was mich besonders berührt hat jetzt gerade aus deiner Erzählung. Woraus ich so ein bisschen meine rauszuhören, dass es Begegnungen gab, die dich sehr stark auch in Frage gestellt haben als Mensch. Also dich als Frieder Löhrer. Wer du glaubst zu sein oder wer du auch meinst zu sein oder was du zu wissen glaubst oder was du zu wissen meinst. Ist das korrekt? Also gab es diese Begegnung oder ist es jetzt was, wo ich etwas hineininterpretiere?
Ja, du bist sehr feinfühlig. Also es gab so eine Begegnung, aber nicht mit einer Person allein, sondern mit einer Irritation. Ich war im Süden von Belgrad, ein sehr kalter, sehr nasser Tag. Ich suchte nur einen warmen Ort, eine Kneipe, ein Café, ein bisschen trocknen. Und dann kam das Gespräch auf den Krieg in der Ukraine. Und jemand zeigte mir ein Video. Wladimir Putin, Jahre vor dem Krieg, spricht darin über Risiken, über die NATO, über Entwicklungen. Das Video war sauber geschnitten, eindrucksvoll inszeniert. Die Botschaft klar, wir haben euch gewarnt. Und ich saß da in einem serbischen Lokal mit meinem westlichen Weltbild und fragte mich, war das Propaganda oder hat er in Teilen recht oder beides? Ich war plötzlich verunsichert, nicht in meinen Werten, aber in meinem Deutungsmuster. Es war wie ein feiner Riss in einer scheinbar festen Schicht. Und ich merkte, der Weg stellt nicht nur den Körper auf die Probe, sondern auch den inneren Kompass. Und vielleicht gehört auch das zum Pilgern. Nicht nur Antworten mitnehmen, sondern lernen, gute Fragen stehen zu lassen.
Dankeschön, gute Fragen stehen zu lassen, ja. Und einfach auch mal keine Antwort abzuwarten, sondern auch keine Antwort zu erwarten. Nicht abzuwarten, sondern zu erwarten. Das ist ja auch in der Philosophie, finde ich, so schön. Man kann Fragen stellen, egal welcher Art. Und manchmal gibt es halt keine Antwort. Und dann muss man das aber auch aushalten können. Also man muss es halten können, dieses ohne Antwort zu sein. Ja. Ich würde jetzt gerne auf dein Ankommen zurückkommen oder eingehen. Stellen wir uns vor, du kommst jetzt in Jerusalem, läufst du ein. Schönes Bild. Du startest also im Oktogon des Aachener Doms und du endest deine Pilgerfahrt im Oktogon des Felsendoms. Sagt man das in Jerusalem oder bei Jerusalem? Weiß ich gar nicht.
In Jerusalem.
In Jerusalem. Was bedeutet dieses Symbol des Oktogons für dich?
Der Aachener Dom, mein Startpunkt, ist ein Oktogon. Und der Felsendom in Jerusalem, mein Ziel, ist ebenfalls ein Oktogon, wie du richtig in der Frage formulierst. Und diese Form ist kein Zufall. Sie verweist auf das, was in der geheimen Offenbarung des Johannes beschrieben wird, das himmlische Jerusalem in vollkommener Proportion. Karl der Große ließ seinen Dom in Aachen nach diesen himmlischen Maßen bauen, als Symbol für die Ewigkeit, als politisch-geistliches Zentrum seines Reiches. Dass die Proportionen gemäß der Offenbarung im Achendom durchgehalten sind, wurde erst im Jahre 2012 in einer wissenschaftlichen Publikation nachgewiesen. Und in der jüdischen Tradition steht die Zahl 8 für mehr als nur eine Folge nach der 7. Sie steht für den ewigen Schabbat, den achten Tag jenseits der Zeit. Für Christen aus der damaligen Sicht der Urchristen, die noch aus der jüdischen Tradition kamen, war das verständlich, denn der Sonntag, im Jüdischen der erste Tag, ist, wenn ich die Tage durchzähle, nach dem Schabbat auch der achte Tag, also das Einziehen in das Ewige aus dem Erlösungsgedanken im Judentum, ein spannendes Einzelthema. Der Felsendom in Jerusalem, ist das erste Sakralgebäude des Islam, ist ebenso ein Oktogon. Er steht an einem Ort von gewaltiger Tiefe. An der Stelle, wo der Felsendom heute steht, dort, so die Überlieferung, wurde Adam, der Mensch, erschaffen. Hebräisch Adam, Adama, Mensch aus Erde. Dort wurde Yitzhak, Isaak, gebunden. Dort stand der erste und auch der zweite jüdische Tempel. Und dort begann für Muslime die Nachtreise des Propheten Mohammed. Und es gibt noch eine andere Geschichte, die mich sehr berührt. Harun al-Rashid, der Kalif von Bagdad, ließ Karl dem Großen einst das Königreich Jerusalem symbolisch schenken. Das war kein leerer Akt, es war eine eindeutige, klare Botschaft. Ich weiß, was du da, Karl, in Aachen errichtest, das himmlische Jerusalem in Stein. Aber vergiss nicht, im echten Jerusalem steht es bereits, sichtbar, erlebbar, das Oktagon, der Felsenturm. Zwischen diesen beiden Oktogonen bin ich gewandert. Es war nicht nur ein Weg durch Räume, es war ein Weg zwischen Vision und Wirklichkeit, zwischen Symbol und Geschichte, zwischen West und Ost, und genau dazwischen liegt der Mensch, der Betende, der Zweifelnde, der Hoffende, ich.
Mhm. Frieda, bei mir kam jetzt gerade eine Frage hoch, weil wir über Oktogon gesprochen haben, also über die 8. Ich kenne in vielen Domen oder Kathedralen diesen Leuchter, der auch aussieht wie ein Oktogon. Den gibt es ja auch in Aachen, daran erinnere ich. Ja. Heißt der Jerusalem-Leuchter oder Israel-Leuchter oder hat der womöglich gar keinen Namen, dieser Leuchter?
Wird oft unter diesem Namen subsumiert, weil eben auch darüber diese himmlische Struktur dargebildet werden soll. Mhm. Aber da gibt es keine eindeutige Zusammenhänge über alle hinweg. Also auch die Form des Oktogons gibt es auch an anderen Städten der Welt, also auch in Ravenna, wo nämlich im Prinzip das auch schon nachempfunden nach einem Bau in Rom. Also es gibt da nicht nur Aachen und Jerusalem, aber die beiden sind sehr präsent und bedeutungsvoll.
Mhm. Dankeschön. Als du jetzt gesprochen hast über dieses Oktogon oder über dieses Symbol und von dieser Unendlichkeit gesprochen hast, auch von der 8, die ja schon ein Unendlichkeitszeichen ist. Du selber bist ja auch Mathematiker. Du bist nicht nur Komponist, sondern du hast auch noch, hast du Mathematik studiert oder Maschinenbau?
Maschinenbau,
genau. Das heißt, du bist ja auch rechnerisch etwas bewandert, etwas in Anführungszeichen. Diese 8 in der Mathematik, wenn die liegt, hat die ja auch was Unendliches. Es ist Unendlichkeitszeichen, ne?
Genau das ist es. Mhm. Genau das ist es.
Und für mich hat dieses Unendlichkeitszeichen oder auch die 8, die gibt mir etwas Trost, weil sie eine gewisse Leichtigkeit auch mit sich bringt, weil ich eben weiß, da ist etwas unendlich. Da geht etwas weiter und man weiß eben nicht wie. So.
Genau.
Was mich jetzt zu meiner nächsten Frage führt, wenn du an Leichtigkeit, an Fröhlichkeit denkst, was fällt dir da ein? Welcher Moment deines Weges fällt dir dann ein? Gab es da im Rückblick jetzt diese Momente, wo du sagst, das war besonders fröhlich, das war besonders leicht für mich?
Ja, ich möchte in diesen Resonanzraum nicht als Urteil, aber in zwei verschiedene Momente eintauchen, weil sie nämlich das eine wie das andere zeigt. Ja, es gab solche Momente. Leicht, schön, aber eben in der ersten Geschichte später erschreckend. Leichtigkeit, Wärme, Lachen. Das war zum Beispiel auf der 164. Etappe von Iskenderum nach Serignol, unweit der syrischen Grenze. Ich war unterwegs nach Belen, einer kleinen Stadt am Fuß des Amanos-Gebirges. Junge Männer vom Ordnungsamt begegneten mir. Sie waren offen, freundlich, interessiert. Luden mich zum Mittagessen in die städtische Kantine ein. Fragten, ob ich vielleicht eine Städtepartnerschaft mit Dortmund vermitteln könne. Wir scherzten, sprachen über meinen Weg, über Deutschland, über die Türkei. Ich fühlte mich willkommen, angenommen, sicher. Es war ein schöner Tag, voller Sonne und Gastfreundschaft. Und erst später am Tag und dann Wochen danach verstand ich, wo ich war. Inmitten eines der historischen Zentren der Grauen Wölfe, einer rechtsextremen nationalistischen Bewegung in der Türkei. Ich war naiv, offen, ungeschützt und gleichzeitig voller Vertrauen. Und genau das ist für mich heute das Paradox dieses Moments. Eine menschliche Wärme im Schatten einer gefährlichen Ideologie. Was bleibt, ist diese doppelte Erinnerung, das Lächeln der jungen Männer und das Nachbeben der Erkenntnis. Ich habe an diesem Tag keinen Hass erlebt, aber ich war ihm näher, als ich ahnte. Und vielleicht ist genau das eine der Lehren dieser Reise. Nicht jeder Schatten ist sichtbar, solange die Sonne scheint. Aber der Mensch bleibt der Mensch, auch im Zwielicht. Und dann Krasanica, wo ich Resonanz im Raum der anderen erlebt habe. Es war eine andere Art der Erfahrung, nicht erschreckend, aber tief. Im Kosovo, im mehrheitlich muslimischen Süden, kam ich in den Ort Krasanica. Dort steht ein Denkmal, Missing, mit Bildern und Namen der Vermissten aus den Kriegen. Hier mehr als 8000 Namen. Und dort steht ein Kloster, das von serbisch-orthodoxer Geschichte erzählt. UNESCO-Weltkulturerbe. Ich nahm an einem Gottesdienst teil, unfreiwillig zunächst, dann ganz bewusst. Die Stille, das Murmeln, die rhythmischen Gesänge der Nonnen, das Licht, das Ritual, das Unsagbare. Später führte mich ein junger Mann durch die Kirche, zeigte mir die Fresken von 1318, erzählte von Restaurierung, Geschichte, Glauben, Anspruch. Und plötzlich war ich mittendrin, im Nebeneinander von Orthodoxie und Islam, von Vergangenheit und Gegenwart, von Verletzung und Versuch zur Versöhnung. Mein Hotel, das Hotel Krasanica, wird unter Schweizer Leitung geführt. Der Buchstabe C im Logo kombiniert serbische und albanische Diakritika, also praktisch ein zusammengebildetes Buchstabensymbol, ein Zeichen für den Wunsch nach Zusammenleben trotz allem. Ich will es nicht loben, weil Loben von oben kommt, aber ich will es sehen, würdigen und weitertragen. Das Bemühen, das Nicht-Aufgeben, das stille Ringen um Würde.
Ich finde es schön, wie du jetzt gerade wieder so ein bisschen den Bogen geschlagen hast mit deinen Worten zum Anfang. Du hast von Schatten und Licht gesprochen, ja, und am Anfang haben wir vom Wandern zum Licht gesprochen, ja.
Ja.
Du hast vom Verstehen mit den Füßen gesprochen am Anfang, jetzt auch wieder, als du das mit diesen Wölfen, mit diesen jungen Männern erzählt hast, dass man etwas versteht beim Gehen. Und du kommst jetzt zum Trotz allem, zum Trotzdem. Da kommt mir immer unweigerlich, du weißt es bestimmt, was jetzt kommt, Viktor Frankl in den Sinn. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Sein Buch, ein wunderbares Buch, was natürlich Tragisches berichtet und Fürchterliches berichtet. Aber dennoch, er spricht auch in diesem Buch von der Würde. Er sagt auch, die Nazis konnten ihm alles nehmen, sein Leben. Ja, sie konnten ihm Schmerzen und alles zuführen, aber sie konnten eines ihm nicht nehmen. Und das war seine Würde. Und das ist das, was ich jetzt so bei dir auch so ein bisschen rausgehört habe aus deiner Antwort. Frieda, was war denn so in der Retroperspektive das größte Geschenk, das dir die Reise gegeben hat oder das du auf deiner Reise mitnehmen konntest, was du erlebt hast?
Das größte Geschenk war, dass es ging, dass ich gehen konnte, jeden Tag. Ich bin diesen Weg nicht aus eigener Kraft gegangen, zumindest nicht nur. Ich wurde getragen, geführt, gestützt von Begegnungen, von Worten und von etwas, das ich nicht greifen kann, nur spüren. Es gab für jeden Tag ein Wort, nicht gesucht, sondern gefunden, mir vor die Füße gefallen. Ein Zeichen, das ich mir aufdrängte. Eine Spur, ein Echo. Ich habe diese Worte ernst genommen, wie kleine Offenbarungen. Ich habe darüber geschrieben und ich habe in den Heiligen Schriften nach Resonanzen gesucht. In der Tora, im Neuen Testament, im Koran. Und oft geschah es, dass das Wort des Tages in einem Menschen lebendig wurde. In einer Geste, einer Einladung, einer Frage, einem Schweigen. Ich hatte keine Angst, weil ich gelernt habe zu vertrauen. Es gab jeden Abend einen Ort zum Schlafen. Auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Und es gab immer irgendeine Form von Schutz. Mal eine Tür, mal ein Zelt, mal nur ein Menschen, der da war. Ich war nie allein im eigentlichen Sinn. Und das, was man vielleicht Gnade nennen kann, ich habe sie erlebt. Und was ich weitergebe? Vielleicht nichts, was man lehren kann, nur etwas, das man leben muss. Geh, höre, schau und vertraue.
Dieses Vertrauen, das habe ich jetzt auch schon mehrmals bei dir jetzt aus deinen Antworten rausgehört. Das hat für mich auch sehr viel mit Kraft zu tun und vor allem mit Zuversicht.
Genau das.
Ja, und was ich bei dir jetzt auch rausgehört habe aus deiner Antwort jetzt gerade zu diesen Geschenken, die ich dir gestellt hatte, diese Selbstwirksamkeit, die du während deines Weges erfahren durftest und konntest.
Selbstheilende Kräfte.
Ja. Frieda, wenn du jetzt, stellen wir uns mal vor, du meanderst jetzt wieder so ein bisschen auf diesen alten Wegen, die du da begangen bist, und du kommst an irgendeine Wegstrecke, an irgendeinen Punkt, vielleicht an eine Kreuzung, und du siehst dich selbst als Reisender. Welche Frage würdest du dir stellen, wenn du dir dort eine Frage stellen dürftest und könntest?
Bereue ich etwas? Vielleicht. Vielleicht hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen. Nicht 181 Etappen, sondern 240. Nicht im Schnitt 35 Kilometer am Tag, sondern 26. Vielleicht hätte ich an manchen Orten bleiben sollen. Einen Tag, 2 Tage. Menschen tiefer begegnen. Geschichten länger zuhören. Aber dann? Dann wäre es nicht mehr dieser Weg gewesen. Nicht diese Spannung aus Gehen und Lassen, aus Mühe und Vertrauen. Nicht dieser Rhythmus, der sich eingestellt hat, das tägliche Wort, der tägliche Schritt, das tägliche Ankommen. Ich habe nichts verpasst, ich habe nur gesehen, dass es weitergeht, auch nach dem Ziel, auch über Jerusalem hinaus. Inzwischen gehe ich weiter, zum 3. Mal zu Fuß nach Jerusalem, diesmal vom anderen Ende Europas, von der Calzón de Jerusalem ins Santiago de Compostela, der Ort, an dem ich einst umgekehrt bin. Vielleicht, nein, es war gut so. Und es geht weiter.
Es geht weiter, diesen Rhythmus, den du auch angesprochen hast, dieses Never-Ending Story oder auch sich Zeit lassen. Da gibt es ein wunderbares Buch von Jonas Geißler, der schreibt Time is Honey. Also das ist sehr lesenswert. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, als du
Sehr gut.
erzählt hast. Frieda, was möchtest du Menschen mitgeben, die sich auf einen Weg begeben? Jetzt entweder wörtlich verstehen, dass sie irgendwo hinlaufen, marschieren, wandern, pilgern oder auch im übertragenen Sinne. Was würdest du Menschen gerne mitgeben?
Geh mit Geduld, nichts drängt dich. Geh mit Ruhe, die Welt wird laut genug. Geh mit Neugier, denn das Unbekannte trägt deine nächste Antworten. Geh mit einem Lächeln, es öffnet mehr Türen als jeder Schlüssel. Geh unvoreingenommen und dennoch mit einer gewissen Vorsicht. Vertraue, aber sichere deine Dokumente, deine Mittel, deine Identität. Trag wenig Gepäck, auch innerlich. Nimm immer genug Wasser mit und 1 Liter mehr. Und wenn du durch eine Tür gehst, bewege den Hebel in alle Richtungen. Nicht alle Türen öffnen sich nach demselben Prinzip. Probiere so viel wie möglich. Sei offen für Geschmack, für Sprache, für Menschen. Und wenn du allein bist, murmle. Sprich mit dir, mit Gott, mit dem Weg. Es hört dich immer jemand.
Dankeschön, Frieda. Frieda, wir sind jetzt so langsam am Ende des Podcasts. Habe ich dir irgendeine Frage zu deinem Weg nicht gestellt, die du wahnsinnig gern beantwortet hättest und wo du sagst, Claudia, das möchte ich ganz gerne noch äußern?
Ja, es ist eine Frage, die ich mir überlege, die so fast in eine Art Transzendenz, aber in der wirklichen Welt führt. Was ist für dich das Heilige und wo bist du ihm auf dem Weg begegnet, weil ja mit diesen Pilgern das auch verknüpft ist. Und das Heilige, das war für mich nie ein Ort allein, auch keine einzige Religion oder Gestalt. Es war ein Moment, ein Blick, eine Geste. Etwas, das sich nicht greifen ließ, sondern sich zeigte, wenn ich nicht danach suchte. In der Stille eines orthodoxen Klosters im Kosovo, wo der Gesang der Nonnen wie aus einer anderen Welt klang. Gleichförmig, atmend, ein Stück Ewigkeit. Im Segenswort eines jungen Muslims, der mir mit leuchtenden Augen Geld schenkte. Nicht als Gabe, sondern als Glaubenshandlung. Das ist von Allah. Im Blick einer alten Frau, die ohne Sprache auf mich zukam. Durstig, bedürftig. Und der ich einfach meine Flasche gab. In den Worten meines jüdischen Freundes Ronald Jägermann, der mich begleiten wie ein inneres Echo, das nicht vergeht. Das Heilige, das war nie laut. Es hatte keinen Anspruch, keinen Titel. Es begegnete mir oft dort, wo ich mich klein fühlte, müde, verletzlich, offen. In einer unerwarteten Einladung, in einem geteilten Mal, in einem Moment der Umkehr. Ich habe gelernt, das Heilige lebt nicht im Triumph. Es lebt im Vertrauen, das nicht gefragt wird, in der Wärme, die nicht fordern muss. Und manchmal, nur manchmal, war es einfach das, geschützt zu sein, auch wenn es keinen Schutz geben konnte. Was mich unterwegs verändert hat, ist vielleicht nicht einmal der Glauben selbst, sondern die Erfahrung, dass Glaube ein Raum ist, der andere zulässt. Dass das Heilige nicht trennt, sondern verbindet, wenn wir es zulassen. Dass ein Weg, der durch so viele Länder, Religionen, Sprachen, Konflikte führt, nicht zersplittert, wenn man ihn mit offenem Herzen geht. Und dass ein Mensch, der geht nicht weniger wird, sondern auf eine paradoxe Weise mehr. Mehr als eine Summe der Kilometer, mehr als eine Kette von Begegnungen, mehr als die Angst, die Müdigkeit der Zweifel und mehr auch als der Glaube an sich. Das Heilige wurde für mich nicht zu einer Lehre, sondern zu einer leisen Gegenwart, ein Trotzdem inmitten der Zerrissenheit, ein innerer Ort, der mitging und, wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch schon immer da war.
Dankeschön für diese schönen Worte, Frieda. Das ist sehr berührend und auch sehr tröstlich, was du jetzt gerade gesagt hast. Dankeschön dafür.
Danke.
Frieda, ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop. Das heißt, du kennst es schon, ich spreche einen Satz an und du vollendest ihn bitte. Are you ready?
Ja.
Wege gehen.
Es nicht Strecke machen, sondern Haltung finden und immer wieder neu aufbrechen, auch in sich selbst hinein.
Pilgern und Gastfreundschaft.
Bedeutet nicht, etwas zu bekommen, sondern angenommen zu werden, obwohl du fremd bist, und selbst zu geben, wenn du nichts bei dir trägst, außer Dankbarkeit.
Mensch sein.
Heißt, nicht perfekt sein müssen, aber offen, berührbar und bereit, sich verändern zu lassen. Manchmal braucht es keine großen Worte, nur ein Bild, ein Impuls, ein Schimmer von Bedeutung.
Ich danke dir, Frieda. Und was ich jetzt für die Hörenden noch vergaß zu erwähnen, du bist nicht nur Autor, also du hast jetzt nicht nur das Buch Jerusalem, die zwei Bände geschrieben, also meine Reise nach Jerusalem, so hast du es ja genannt, sondern du bist auch Vortragender, du erzählst von deinen persönlichen Erfahrungen, von deinen Gedanken und von deinen Erkenntnissen zu deiner Pilgerreise, zu deinen Erfahrungen, zu deinen Gedanken. Und ja, du warst jetzt auch schon zum dritten Mal im Podcast hier bei mir. Dafür vielen lieben Dank. Und ich kann jedem nur raten, dein Buch zu lesen oder deine Bücher zu lesen, dich vielleicht auch einzuladen zu einem Vortrag. Es ist kurzweilig, es ist interessant. Und ich danke dir jetzt hier sehr herzlich für deine Zeit, liebe Frieda. Bleib behütet. Shalom und Salam.
Herzlichen Dank, Claudia. Toller Rabbi. Shalom, Salam.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?